Rinnsale verwandeln sich in reißende Ströme. Flüsse treten über die Ufer, Keller saufen ab und Straßen werden überflutet. Deutschland 2024. Hochwasser gab es schon immer, aber in dieser Häufigkeit? Anfang des Jahres traf es den Norden, dann schwappte die Welle durch Nordrhein-Westfalen. Vor ein paar Wochen traf es das Saarland und Rheinland-Pfalz und zuletzt waren Bayern und Baden-Württemberg. Solange noch gepumpt und Schlamm geschaufelt wird, ist die Betroffenheit groß. Doch meistens setzt dann schnell die große Flutdemenz ein. Sprich, Gegenmaßnahmen werden, wenn überhaupt, allenfalls zögerlich eingeleitet. Sind wir in Deutschland tatsächlich zu dumm, um aus den verheerenden Unwetter der letzten Jahre und Jahrzehnte zu lernen? Und was müsste passieren, um sich besser auf das offenbar immer extremere Wetter einzustellen? Über Fragen wie diese diskutiere ich heute mit Stefan Zirpel und Ruben van Treek. Die beiden WWF-Kollegen beschäftigen sich schon lange damit, wie wir den Flüssen wieder mehr Freiheit geben können. Nicht zuletzt, um das Wasser aus den Wohnzimmern wieder in die Landschaft zu bringen. Doch das ist alles andere als einfach. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit gefunden habt.
Hallo.
Hallo.
Wir haben wieder das dritte oder vierte Hochwasser in diesem Jahr und wir sind noch gerade erst im Juni. Die Ursache ist irgendwie auch klar, zu viel Regen und der Zusammenhang zum Klima ist zumindest sehr, sehr naheliegend. Gestern gab es wieder einen neuen Bericht, glaube ich, der 12. Monat in Folge mit Rekorddurchschnittstemperaturen weltweit. Da gibt es eigentlich relativ wenig Zweifel dran, dass dort ein Zusammenhang besteht und klar ist auch, dass solche Extremwetterereignisse zunehmen, oder?
So wird es sein. Das hat uns die Wissenschaft ja schon mehrfach diagnostiziert, dass die Extremwetterereignisse zunehmen werden. Wir merken das jetzt auch dann tatsächlich. Ja, diese Prognosen, die ja schon, ich weiß nicht, vor 10 Jahren wurden sie ja schon gestellt. Jetzt wird es tatsächlich wahr, leider. Extreme Dürre, Trockenheit, wenig Niederschlag, extreme Niederschläge in schneller Folge, die uns dann gewahr werden, wir müssen etwas tun. Also Forschung ist nicht mehr angesagt, Erkenntnis ist da, wir müssen jetzt in die Umsetzung. Das ist das, was wo es auch hakt. Wie schon gesagt, mit sinkendem Pegelstand sinkt auch das Interesse der Umsetzung, leider.
Aber wenn ich da mal gerade einhaken darf, ja. Sind die auch ein bisschen ungerecht. Okay, wir haben solche Hochwasserereignisse immer wieder gehabt, dann sagt man ja, dann sprechen sie alle, ah ja, ist ganz schrecklich und wir müssen was tun. Und dann passiert doch tatsächlich auch zumindest in Ansätzen was. Ich kann mich erinnern, wann war das? 1999 gab es in Bayern ein riesiges Hochwasser an der Donau. Da hat man so einen Aktionsplan aufgesetzt, der hat 2 Jahre gedauert oder sowas, bis der dann stand. Ist ja immerhin passiert und wir haben auch ein Aktionsprogramm auf Bundesebene und jetzt ist wieder ein neues Programm sozusagen in Sicht. Also, dass nichts passiert, kann man ja auch nicht sagen.
Nein, aber ich rede ja von Umsetzung, nicht von Erkenntnis. Die Erkenntnis dessen, dass man weiß, wie es geht, oder wie es sein könnte, die ist sicherlich in weiten Teilen da. Ja, es sind viele Maßnahmen sicherlich da, die man machen kann. Pläne sind da. Es gibt auch ein Aktionsprogramm 2013 aufgestellt. Da haben sie Maßnahmen ganz konkret formuliert. Ich glaube 135 an der Zahl. Davon sind in 10 Jahren 9 realisiert worden.
Ja, das habe ich auch gelesen. Also 9 von 168 vereinbarten Maßnahmen sind umgesetzt worden. Da braucht man doch eigentlich jetzt keine Novellierung, sondern müsste erstmal die letztlich noch verbliebenen, weiß nicht, 140 mal langsam angehen, oder?
Ja, das ist das Problem, weil es an vielen Interessen immer vorbeigeht, beziehungsweise die alle berücksichtigt werden wollen und müssen. In Zeiten des Hochwassers ist es dann relativ einfach, weil alle die Erkenntnis haben, es ist dringend etwas notwendig zu tun. Wenn das Wasser dann wieder weg ist, dann sind alle wieder ein bisschen, naja, mein Interesse ist vielleicht doch interessanter, dass ich keine Staumauer vor der Haustür haben möchte oder dass ich den Acker weiter bewirtschaften möchte oder dass ich kein Wasser auf meinem Acker haben möchte. Diese Erkenntnisse setzen sich dann durch in der Entscheidung und die Erkenntnis, dass man fürs Gemeinwohl, sprich für den Hochwasserschutz, was aufgeben muss oder vielleicht Einschränkungen hinnehmen muss, die verschwindet dann wieder. Und so ist das schon sehr lange. Also wir haben ja immer wieder Hochwasser. Es ist kein neues Phänomen. Die Häufigkeit wird neu sein, damit auch die Schadenssummen und die Schadensfälle und von Personen, ganz zu schweigen von Toten, was sehr, sehr tragisch ist. Das wird zunehmen.
Klar, das ist, du sprichst natürlich das richtig an. Also ich meine, jetzt von Flutdemenz zu sprechen, ist eigentlich, kann man eigentlich gar nicht mehr, weil die Hochwasserereignisse so schnell aufeinander folgen, dass man es eigentlich gar nicht vergessen kann. Problematik, die da aber sicherlich eine Rolle spielt, ist, dass ganz viele unterschiedliche Interessen auch berührt werden. Das heißt also, ja, wenn ich ein schönes Haus habe in der Nähe vom Fluss, dann möchte ich da natürlich gerne weiter wohnen. Ja. Und dann ist ja ein Stück weit legitim. Aber die Frage ist ja dann auch immer, wer ist eigentlich dafür zuständig? Wir haben auf Bundesebene dann einen Aktionsplan, aber über Baugebiete, ja, also eine Maßnahme wäre ja zum Beispiel, in gefährdeten Gebieten nicht mehr zu bauen, ja, oder nicht mehr aufzubauen. Ja. Aber dafür sind ja die Kommunen zuständig und die sagen, ja, ich brauche aber einen Kindergarten und ich habe sonst nichts, also mache ich es da.
Ja, das sind oft Fehler der Vergangenheit, dass man in Auen, also in den Bereichen, wo die Flüsse sonst geflossen sind, gerade bei Hochwasser, mehr Raum hätten, dass man das natürlich relativ einfach bebauen kann, da eben gleichmäßig, man muss also nicht viel machen und dieser Platz meistens da war. Das heißt, man ist sehr dicht an die Flüsse herangegangen und hat sie bebaut im, ich sage mal, in den letzten 100 Jahren sehr intensiv. Das heißt, wir haben als Land sehr viel da investiert. Dafür sind die Kommunen zuständig, Landkreise für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen zum Beispiel sind die Länder dann zuständig und dann ist noch der Bund dabei. Also das sind schon drei staatliche Akteure, dann haben sie noch die Privateigentümer, dann sind noch die Interessenverbände mit dabei. Es benötigt also ein gemeinsames Verständnis zu sagen, das ist jetzt dringend notwendig, dass wir uns anpassen an das, was jetzt auf uns zukommt und dass wir das Wasser besser managen können tatsächlich. Wie halten wir Wasser besser in der Landschaft? Das ist jetzt bei Hochwasser ein bisschen kontraproduktiv, aber die Dürren werden genauso zunehmen. Und wie kriegen wir es dann auch besser gemanagt, dass wir von Hochwasser nicht so stark betroffen werden?
Also kann man das so vereinfacht sagen, wenn man ein Hochwasser bekämpft, man nicht allein dann, wenn die Welle da ist, sondern zwischen den Hochwassern?
Ja, das wäre sehr hilfreich, wenn das so zünden würde, ja, dass man dann endlich verschiedene Maßnahmen umsetzt. Es zeigt halt, das Hochwasser zeigt einem halt die Schwächen, die man hat in der Vorsorge, jetzt auch wieder in Bayern, wo ja offensichtlich bestimmte Sachen auch nicht gemacht worden sind, aus verschiedensten Gründen, vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen, aber letztendlich nicht umgesetzt worden sind, die geholfen hätten, die Auswirkungen zumindest zu minimieren oder zu reduzieren. Ja, darum geht es ja. Es geht nicht darum, ein Hochwasser kann man nicht vermeiden. Ja? Ein Hochwasser kommt, die Wassermenge kommt, man kann sie nur reduzieren. Ja? Und auch die Schäden, die es anrichtet, reduzieren mit entsprechenden Maßnahmen.
Okay, ich glaube, das ist der Punkt. Also Hochwasser kann man nicht vermeiden. Wir müssen uns darauf einstellen und es wird drängender offensichtlich, weil solche Ereignisse ja öfter kommen. Dann kommt irgendwann auch der Naturschutz ins Spiel. Du hast vorhin gesagt, Auenlandschaften. Also Auen sind Flächen an Flüssen, Auwälder, die immer mal wieder überflutet werden können. Und dadurch hat man dann sozusagen auch mehr Möglichkeiten, Wasser aufzunehmen. Es gibt ein paar solche Renaturierungsflächen und das ist, denke ich, auch der Job vom WWF. Solche Projekte umzusetzen. Wir haben ein Projekt an der Elbe umgesetzt. Da ging es um 600 Hektar Auenfläche wieder zu renaturieren, indem man den Deich weiter weg vom Fluss neu aufgebaut hat und verbessert hat. Das ist sicherlich eine gute Maßnahme, aber es ist nicht unbedingt eine oder nicht in erster Linie eine Hochwasserschutzmaßnahme, sondern eine Naturschutzmaßnahme. Manchmal greift das ineinander, aber wahrscheinlich nicht immer und es wird nicht reichen, vermute ich mal, um sich an die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich anzupassen. Oder wie siehst du das, Ruben?
Alleine reichen wird es nicht. Ich denke, dass eine Kombination aus Maßnahmen absolut notwendig sein muss. Und die Kombination beinhaltet dann also technische Aspekte, die man vor Ort direkt umsetzen müsste, um dann die Bevölkerung in den Hochwasserrisikogebieten besser zu schützen. Dazu gehört auch, dass die Besitzer und Besitzerinnen von Häusern in Überflutungsflächen sich selber überlegen, wie sie ihr Hab und Gut absichern können, sowohl baulich als auch finanziell. Also
baulich heißt, ich mache mir ein, keine Ahnung, bessere Fenster im Keller oder mache die Schwelle ein bisschen höher oder sowas. Aber das ist ja Kleinkram, oder?
Das ist Kleinkram, ja, aber es geht halt um eine Kombination aus Maßnahmen. Es ist nicht zielführend, wenn man nur auf ein Pferd setzt, sondern wir müssen, wie Stefan das gesagt hat, einfach schauen, wo müssen wir ran, Was ist das Problem? Was ist unser gemeinsames Verständnis dafür, wie wir jetzt vorangehen? Und dazu gehört das verpflichtende Eigentum genauso wie im Rahmen der Daseinsvorsorge Wirken der Behörden, die natürlich die Hochwasserflächen auch gesetzlich ausweisen müssen in den Kommunen, die Rückhalteflächen für Wasser im Hochwasserfall, in denen natürlich eigentlich auch nicht gebaut werden darf, Ausnahmen bestätigen.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Also wenn man jetzt mal den einzelnen Maßnahmen hast gesagt, okay, die Leute müssen natürlich selber ein bisschen gucken, was sie machen können. Das sehen wir jetzt in Regensburg und in Passau. Die sind schon ziemlich dran gewöhnt und haben ihre Häuser wahrscheinlich, ihre Keller gefliest oder keine Ahnung, die Schwellen ein bisschen höher und sie haben Spundwände, weil wird ja keiner auf die Idee kommen, quasi Regensburg oder Passau abzureißen, weil immer mal wieder mit Hochwasser zu rechnen ist. Was anderes ist es aber ja in ländlichen Regionen, wo dann eben Industrieanlagen vielleicht in die Nähe von Flüssen gebaut werden oder die dann absaufen und dann aber möglicherweise wieder aufgebaut werden nach so einer Hochwasserkatastrophe. Beispiel Ahrtal, da gibt es keinen Raum für Bau, die man sonst bebauen könnte, wo man ausweichen könnte. Ich habe letzte Woche irgendwo gefunden, es sind allenfalls 20 bis 30 Häuser, die sozusagen zerstört waren, nicht wieder an gleicher Stelle aufgebaut worden. Ich meine, das ist im Einzelfall natürlich tragisch, wenn du sagst, du musst irgendwo anders hin. Aber richtig Sinn macht es, glaube ich, nicht, oder?
Nein, richtig Sinn macht es natürlich nicht. Und da muss ich auch sagen, bei Privatbesitz verstehe ich sozusagen den Instinkt und den Drang und den Wunsch in seiner angestammten Heimat, wo man sein Hab und Gut und sein kulturelles Umfeld hat, dann auch zu bleiben. Aber jetzt zum Beispiel bei Industrieanlagen, da müsste man eigentlich spätestens da die Weisheit haben und sagen, wir sind hier offensichtlich in einem Risikogebiet und so kann es nicht weitergehen. Und da fehlt dann tatsächlich einfach auch die kollektive Einsicht, dass es so halt eigentlich keine schlaue Lösung sein kann.
Was würdest du empfehlen oder was würdet ihr empfehlen? Was, Versicherungspflicht ist momentan so ein Stichwort, Elementarversicherung zur Pflicht machen. Können solche Versicherungen überhaupt noch bezahlt werden? Ich weiß gar nicht, da müsste man wahrscheinlich in kritischen Standorten mit ein paar tausend Euro rechnen pro Jahr.
Das wird wohl so sein, dass es sehr teuer wird, weil absehbar ist, dass das Risiko, was man da versichert, doch häufiger eintreten wird, als es sein sollte. Deswegen wird die Summe nicht unerheblich sein. Und ich habe noch keine feste Meinung dazu, muss ich ehrlich sagen, ob das sinnvoll ist, ich sag mal, eine Pflichtversicherung einzuführen.
Weil letztendlich aber die Diskussion ist auch bestimmt sinnvoll. Weil wenn ich mir die Summe, die kursiert bei der Flut im Ahrtal, da waren es, glaube ich, 40 Milliarden Euro Schaden. Und es sind bei den jetzigen Flutwellen, weiß man noch nicht, aber es ist vielleicht nicht, wird nicht ganz so hoch sein, aber es sind sicherlich auch wieder Milliarden, die dort anfallen werden. Und man kann natürlich die Leute auf der anderen Seite auch schlecht alleine lassen, weil ich meine, wenn du dein Haus verlierst oder dein Hab und Gut los bist, dann springt der Staat möglicherweise aus anderen Töpfen ein. Also das heißt, letztendlich trägt es dann die Allgemeinheit, aber da muss man sich ja vielleicht schon irgendwas überlegen, wie man diese Kosten dann tatsächlich auch vernünftig organisiert. Weil wenn wir immer mehr Fluten haben, haben wir auch immer höhere Schäden. Und gerade darauf weisen ja auch die Versicherer immer wieder hin, dass die Schadenssumme steigt, weil auch die versicherten Gebäude und Güter steigen. Und da ist auf jeden Fall eine Baustelle, würde ich mal sagen.
Also die Sachschäden werden dann auf jeden Fall steigen. Und die Versicherer werden sicherlich dann auch sagen, entweder ist die Prämie entsprechend hoch, ja, dass sie eigentlich kaum jemand zahlen kann, oder sie versichern einfach auch nicht mehr, weil das nicht mehr versicherbar ist, wie auch an einigen Stellen, meines Wissens in Köln zum Beispiel, wo es immer wieder zu Überflutungen durch den Rhein kommt, in der Altstadt unten, wo die Versicherer dann sagen, es tut uns leid, aber wir können das Risiko nicht mehr versichern, sodass ihr noch vernünftige Beiträge zahlt. Es ist letztendlich eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe. Wie viel Geld kostet uns das als Staat und als Privatpersonen und wie viel kosten uns entsprechende Maßnahmen dagegen? Ja, und wie rechnet man das denn auf? Und natürlich ist man in der Politik geneigt, kurzfristige Lösungen zu suchen und damit auch kurzfristig Geld fließen zu lassen, während die Maßnahmen natürlich nicht erstmal sichtbar sind, auch wenn sie viele Millionen, viele Milliarden vielleicht sogar kosten würden, sind sie nicht sichtbar, deswegen nicht so gut zu verkaufen. Ja, ich kann jetzt im Katastrophenfall viel Geld raustun. Das kommt aber auch irgendwann an seine Grenzen, wenn wir jetzt immer mehr Schadensfälle, immer mehr Hochwasser, Dürren haben werden. dann wird das finanziell eng werden. Also man muss sich da ehrlich machen und zu sagen, was wird uns das kosten, was sind die Risiken und was müssen wir stattdessen investieren. Wenn man andersrum denkt, das, was wir jetzt an Schäden haben, das wird nie weg sein, aber man kann sie deutlich abmildern in den Ausmaßen. Und wenn wir das Geld investieren in entsprechende Maßnahmen, sind wir langfristig natürlich besser aufgestellt.
Naja, gut, aber es wäre natürlich ein erster Schritt, wäre ja zumal zu sagen, okay, wir haben das Problem erkannt. Das Problem liegt daran, dass es eben viele, viele Werte in der Nähe von gefährdeten Gebieten gibt. Jetzt hören wir wenigstens mal damit auf, da reinzubauen. Andererseits kann man wahrscheinlich von staatlicher Seite auch niemanden verbieten, auf so einem Gebiet zu bauen. Also bei Neubauten, wenn es kann man. Doch. Warum tut man es dann nicht?
Es ist gesetzlich verankert. Im Wasserhaushaltsgesetz steht, dass in Hochwasserrisikogebieten keine Industrieanlagen als auch irgendwelche Privathäuser errichtet werden dürfen. Es gibt Ausnahmen, die werden dann wahrscheinlich auch regelmäßig genutzt. Und es gibt natürlich auch ein Vollzugsdefizit und es wird nicht jeder Verstoß geahndet. Aber im Grunde ist der gesetzliche Rahmen da relativ klar. Es betrifft nicht den Bestand, es betrifft jetzt auszuweisende Flächen. Was mit dem Bestand passiert, ist eine andere Sache.
Das kann man ja erstmal stehen lassen bis zur nächsten Flut. Und dann muss man darüber nachdenken, was passiert, wenn es denn abgeräumt würde.
Ja, das ist richtig. Es ist halt auch die Hälfte aller Hausbesitzer nicht gegen Elementarschäden versichert. Das heißt, die Soforthilfen fließen dann ja schon. Aber auf der anderen Seite können wir als Gesellschaft natürlich auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Privatbesitz in Risikogebieten querfinanzieren. Das funktioniert auch nicht. Und eine Pflichtversicherung ist auch problematisch, weil irgendjemand muss ja auch die Rückversicherung übernehmen. Also es ist nicht einfach. Deswegen würden wir eher sagen, was wir brauchen, sind naturbasierte Lösungen für den Hochwasserschutz, die Hochwasserschutzmaßnahmen mit Klimaschutzmaßnahmen, mit Ökosystem-Resilienz-Maßnahmen verknüpfen und die schon im Oberlauf ansetzen, die sozusagen die Hochwasserwelle schon im Oberlauf so weit kappen, dass sie in ihrer Gefahr am Risikoort schon gedämpft ankommt. Und dazu gehört halt eben Projekte wie Deichrückverlegungen, dazu gehören der Rückbau von Querbauwerken, dazu gehört die Laufverlängerung von gekürzten Flüssen, einfach damit das Wasser mehr Platz in der Landschaft hat, mehr Versicherung.
Wie macht man so eine Laufverlängerung? Das heißt, dann macht man künstlich eine Schleife oder wie?
Ja, was man machen kann, also die Flüsse sind ja in den letzten hunderten Jahren stark begradigt und befestigt worden und man kann dann diese Befestigungen, diese seitlichen Befestigungen rausnehmen und dann durch Einbau von Störelementen eine Seitenerosion provozieren, sodass dann eine sogenannte Remeandrierung einsetzt und der Fluss sich dann die Länge wiederholt, die er einst hatte. Und dadurch passt er sozusagen auf die gleiche Fläche mehr Wasser und dadurch wird das Wasser langsamer. Und wenn wir das noch kombinieren mit anderen Maßnahmen, dann haben wir schon viel geschafft.
Du hast vorhin gesagt, Querbauwerke im Gebirge wahrscheinlich irgendwie möglichst vermeiden oder abbauen. Querbauwerke sind was?
Querbauwerke können zum Beispiel Bauwerke sein, die die Sohle, also das Gewässer selber stabilisieren, weil es begradigt wurde. Wenn ein Gewässer begradigt wird, dann wird es ja kürzer und dann muss es in der gleichen Zeit ein größeres Gefälle überwinden und das führt dann zwangsläufig zu so Gefällesprüngen. Und um die aufzufangen, damit das Wasser nicht einfach unkontrolliert zu Tal schießt, muss man dann so Stabilisierungsbauwerke einziehen. Aber auch Wasserkraftwerke gehören zum Beispiel dazu natürlich, die Flüsse an den Stellen bremsen und die Hochwasserproblematik insofern verschärfen können, als dass sie das Wasser eben nicht einfach in der Landschaft halten und dort versickern lassen, sondern in ihren Rückhaltebecken speichern und dann irgendwann vielleicht kontrolliert abgeben können. Aber in der Regel ist es halt so, dass das Wasser, was vor solchen Anlagen gestaut wird, dann im Hochwasserfall sehr schnell durch die Anlage durch muss und da entstehen dann zusätzliche Risiken. Also die Flüsse befreien klingt erstmal ein bisschen gefährlich, ist aber in Kombination mit anderen Maßnahmen eine sehr effektive Maßnahme, um ihnen Platz zu geben, so dass sie uns nachher den Platz nicht mehr nehmen.
Okay, also ich habe so ein bisschen habe ich verstanden, also es geht um Kraftwerke und wahrscheinlich auch so Buhnen und solche Geschichten, die quasi die Geschwindigkeit beeinträchtigen, in der das Wasser abfließt. So vermute ich mal. Habe ich es richtig verstanden?
Ja, es geht nicht nur um Kraftwerke. Kuhnen sind ja auch eher Bauwerke, die das Wasser in die Flussmitte bringen und damit auch den Wasserspiegel und die Wassertiefe insofern manipulieren, als dass ein Gewässer zum Beispiel schiffbar wird. Aber alles, was von Menschen gemacht einen Flusslauf und den Abfluss manipuliert, ist schwieriger zu kontrollieren, wenn es dann zu so einem Extremereignis kommt, auf das diese baulichen Anlagen nicht ausgerichtet sind. Das kann man sich ja als grundsätzliche Tatsache schon so mal merken. Und wenn man also die Ökosysteme insoweit renaturiert, dass sie diese ganzen Gefahren naturgemäß abpuffern, dann brauchen wir auch weniger einzugreifen.
Okay, wir haben über Bauen in Überflutungsgebieten geredet, aber also im Unterlauf, wir haben das Beispiel Elbe. Das ist ja nicht nur, dass dort Siedlungen oder Städte an Flüssen liegen, sondern es ist ja auch viel landwirtschaftliche Fläche. Und da sind die Schäden logischerweise wahrscheinlich deutlich geringer, wenn da mal die Welle über den Deich schwappt. Ist da nicht auch noch einiges zu holen, was an zusätzlichen Überflutungsflächen ansteht?
Das sind normalerweise die Flächen, die davon betroffen wären, sobald man eine Deichrückverlegung oder eine Öffnung machen wollte. Da wird aber natürlich drauf gewirtschaftet. Das heißt, Infrastruktur ist da nicht so viel drauf, aber natürlich eine Nutzung. Das heißt, wir haben hier eine wirtschaftliche Komponente, die sagt, wir haben hier bestimmte Erträge und wirtschaften darauf und der Landwirt hängt davon ab. Und dann müsste man sich halt überlegen, wie man das dann löst, diese Einzelinteressen dann auszulösen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man entschädigt ihn, man kauft die Flächen ab, man bietet ihm irgendwo anders andere Flächen an, der soll ja weiter wirtschaften können. Man kann auch überlegen, eine extensive Bewirtschaftung, was aber letztendlich eine Änderung der Bewirtschaftungsweise bedeuten würde, auch für den Landwirt. Da muss man also bisschen längerfristig rangehen. So, aber es hilft alles nichts. Man hat diese Flächen natürlich irgendwann mal den Landwirten oder der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt, beziehungsweise diese Flächen sind ja mal urbar gemacht worden. Sie waren ja mal Aue, sie waren mal voll beeinflusst von den Flüssen. Und das hat man halt jetzt sich nutzbar gemacht, was erstmal an sich ja schön und toll ist, dass man da eine Wertschöpfung draus ziehen kann. Nur die Risiken durch die Hochwässer sind einfach jetzt zu hoch. Das heißt, hier muss man neu justieren. Das heißt, die Nutzung zurückfahren zugunsten des Gemeinwohls, dessen, dass die Hochwasserschäden dann halt nicht mehr so stark sind. Gerade an den Flüssen, und das haben die Rückdeichungen ja gezeigt, sowohl bei uns da an der mittleren Elbe, und da gibt es noch zwei, drei weitere Rückdeichungsprojekte. In Lenzen ist zum Beispiel eins auch gemacht worden. Das sind erstens Prozesse, die sehr lange dauern. Wir reden hier von 10, 20 Jahren. Zweitens, ja, die bringen was. Die bringen eine Scheitelreduzierung bis 50 Zentimeter, das wirklich eine Menge ist. Wer schon mal auf dem Deich gestanden hat und das Hochwasser kommt, sind 50 Zentimeter oft entscheidend. Auch weit runter, 2, 3, 4, 5 Kilometer den Fluss runter, bringt es auch eine Reduzierung. Das heißt, wenn wir machen ja als Verbände und als WWF auch immer nur eigentlich Pilotprojekte und zeigen, wie es gehen kann. Und dann wären eigentlich andere dran. Die Potenziale sind da, sind auch schon benannt. Wo könnte man zum Beispiel an der Elbe Rückdeichungen vornehmen? Es scheitert letztendlich immer an dem Kompetenzgerangel und an den Privatinteressen, dass dann auch wirklich da mal systematisch rangegangen wird. Wie gesagt, es ist ein langer Prozess, es muss sich jemand kümmern und zuständig führen.
Genau, das ist natürlich nicht einfach, weil der Bauer sagt, hier habe ich jetzt seit Generationen geackert und das will ich auch weiterhin machen. Kann man ja irgendwo auch verstehen. Ja. Und das zeigt ja eben auch, warum sowas so lange dauert. Also unser Projekt da an der Elbe, das ist, glaube ich, das größte. Ich habe vorhin gesagt, 600 Hektar, hört sich vielleicht viel an, ist aber eigentlich gar nicht viel, weil in der Region ist ein durchschnittlicher Bauernhof, glaube ich, schon alleine 250 Hektar groß. Das heißt also an bewirtschafteter Fläche, also so groß wie drei Bauernhöfe, also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wir brauchen aber ja viel, viel mehr davon und wir haben da 20 Jahre für gebraucht ungefähr, oder na, 15. Es gibt ein ähnliches Projekt vom BUND, die haben, glaube ich, 400 Hektar renaturiert. Auch da genau das Gleiche, man kommt ja an die Flächen nicht ran. Wie könnte man sowas lösen oder mit Geld vielleicht?
Geld ist immer ein gutes Schmiermittel, kennt man ja, keine Frage. Wobei natürlich da meiner Erfahrung nach nicht nur Geld eine Rolle spielt, sondern natürlich auch, das ist meine Fläche, unsere Fläche, wie gesagt, in mehreren Generationen vielleicht schon, die gebe ich nicht einfach nur her. Das hat also nicht nur einen wirtschaftlichen Aspekt, sondern auch einen menschlichen. Den muss man berücksichtigen, aber ich glaube, es muss halt vor Ort jemand sein, der sich dann damit beschäftigt, der mit den Menschen da ins Gespräch geht Und ja, Geld hilft. Es kann aber auch ein Bodenordnungsverfahren sein, was man dann anstrengt und sagt, so staatliche Flächen werden dann entsprechend rausgetauscht.
Ah, das wäre doch zum Beispiel. Gibt es nicht viele staatliche Flächen, die man schon mal, da könnte man schon mal anfangen?
Ja, das muss man sich angucken, wo das möglich ist. Auch das kostet natürlich Geld und auch Personal, was man oft nicht hat. Aber ich glaube, beim BUND hat man das dann gemacht. Bei uns war das staatliche Flächen, mehr oder weniger in großen Teilen. Teile haben wir auch rausgekauft und dann jetzt auch extensiv nutzen lassen von Landwirten. Also allein von den 1600 Hektar, die wir als WWF besitzen an der mittleren Elbe, sind 600 Hektar Grünland, die wir dann entsprechend an die Landwirte mit den Auflagen auch verpachten. Also es ist keine Nullnutzung, sofort notwendig, sondern eine Extensivierung. Das hat natürlich andere Wirtschaftsformen, also das geht.
Es geht, aber es ist schwierig, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Und die Bauern oder die landwirtschaftlichen Verbände müssen ein Stück weit mitspielen. Man muss über Entschädigungen reden, muss Geld in die Hand nehmen, denke ich. Und Know-how einkaufen. Das kann mal beim WWF sein, das kann mal beim BUND sein, aber eigentlich ist ja eine staatliche Aufgabe, oder?
Ja, also wir machen als Verbände immer nur Pionierarbeit. Ja, der NABU macht das auch an der Havel schon seit, ich weiß gar nicht, 30 Jahren. Ist ja schon dabei, seit Grenzöffnung dabei, die Havel zu renaturieren. Das sind sehr langfristige Projekte, die wir mit dem Geld des Staates zum allergrößten Teil ja realisieren. Aber eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sagen, wie man das macht, einen Test machen, den Blick zeigen, die Relevanz zeigen und dass es auch funktioniert. Und dann müssten eigentlich natürlich andere übernehmen, nämlich die staatlichen Organisationen, die damit aber auch personell überfordert sind, muss man auch mal sagen. Also es ist eine politische Entscheidung an der Stelle.
Du hast vorhin erzählt, finanziert von Bund und Land, aber der WWF hat auch 3,5 Millionen Euro da reingesteckt, sprich Spendengelder. An dieser Stelle schönen Dank an die, die damals da was für gespendet haben. Noch ein anderes Thema sind Polder. Polder sind auch landwirtschaftliche Flächen meistens, die sind eingedeicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und da kann man das Wasser, wenn es denn mal Not tut, draufleiten. Aber auch da gibt es Konflikte mit Landwirten, weil die das aus welchen Gründen auch immer, das werdet ihr mir gleich erklären, nicht so gut findet. In Bayern setzt man da stark drauf. An der Donau, ich glaube, da waren nach dem Pfingsthochwasser 1999, hatte man gesagt, okay, wir bauen 7 oder 9 große Polder, also 2 davon sind nach 20 Jahren realisiert worden, also nicht sehr viel. Was ist dagegen einzuwenden und haben die auch einen Naturschutznutzen oder ist da der Naturschutz zweitrangig und spielt keine Rolle?
Der Naturschutz ist in Poldern tatsächlich zweitrangig. Wenn man es kombinieren kann, ist es gut, aber im Grunde sind Polder ja technische Einrichtungen zum Hochwasserschutz.
Aber ist doch einfach ein Acker mit einem Deich drumherum, ist doch nicht so schlimm. Also als Landwirt können mir das egal
hoffentlich
sein.
Hoffentlich nicht. Okay. Das ist nämlich genau die Thematik. Das sollte normalerweise Grünland sein, weil das ist eine technische Anlage, sehr richtig. Also es ist praktisch ein Behälter mit Deich drumherum, ja, Landschaft. Und dann kann man natürlich genau an der Stelle, wenn man sagt, so jetzt kommt der Scheitel, jetzt kommt der Höhepunkt des Wasserspiegels, dann leite ich ab jetzt Wasser in den Polder und nehme sozusagen Wasser weg. Das heißt, der Scheitel wird nicht weitergegeben bzw. abgeschwächt. Das ist sozusagen die Lösung, die sich die Menschen da vorstellen. Das ist aber eine rein technische Geschichte. Das heißt, wir haben hier kaum Dynamik drin, was wir sonst bei Naturschutz gerne hätten. Und wir haben eine Nutzung da drin, die nicht extensiv sein muss. Sie sollte Grünland sein, aber muss dann nicht extensiv sein. Also sie kann auch so intensiv sein, dass da 5-mal im Jahr Gras gemäht wird oder sowas. Das ist so kein Thema.
Ja, aber das ist auch, wenn der Bauer sagt, ich habe hier eine Wiese, ja, oder da gehen die Kühe drauf.
Ja.
Okay. Dann verdiene ich an meinen Kühen im Jahr, was weiß ich, 100.000 Euro oder 20.000. Ist ja schön. Und jetzt brauche ich aber diese Fläche gerade mal für ein Hochwasserereignis. Okay, dann muss man eben sagen, dann sieh mal zu, dass du deine Kühe in den Stall bringst. Und dann lassen wir das Wasser rein und dann kriegst du die 20.000, die du sonst mit deinen Kühen verdient hättest, eben vom Staat. Wäre doch irgendwie, da muss doch der Bauer nichts dagegen haben, oder sehe ich das falsch?
Naja, wenn er vorher eine andere Nutzung hatte, nämlich Ackerbau zum Beispiel, und jetzt kommt der Staat und sagt, so, jetzt machen wir hier einen Polder und dann kommt da ein Deich drum und bei Bedarf, denn da darfst du nicht mehr ackern, weil wenn wir das Wasser auf den Acker drauf fluten, dann werden sich die ganzen kleineren Stoffe, die im Boden befindlich sind, natürlich in dem Wasser auflösen sozusagen und in die Phase übergehen. Das braucht viel Sauerstoff dann. Ja, das heißt, wenn ich das Wasser wieder zurück in den Fluss kippe, dann wird das Wasser sein, was mehr oder weniger ohne Sauerstoff dann da reingekippt wird, was natürlich auch wieder Konsequenzen für die ganze Lebewelt in dem Fluss hat. Das heißt, das Problem, das Thema ist tatsächlich die Nutzung und sie ist nicht vorhersehbar. Ja, also wann kommt das Hochwasser, sehen wir ja, dann muss es halt heißen, alles klar, du kannst jetzt nicht mähen und zwar die nächsten, keine Ahnung, 3-4 Wochen, weil es muss ja dann abtrocknen, damit man auch mit Geräten drauf kann und so weiter. Also es ist nicht mal so eben 2 Tage und dann ist gut, sondern das sind schon Wochen, die dann da reingehen und nicht vorhersehbar. Also von daher ist es schon, es ist eine Einschränkung der Nutzung, wenn man das so machen kann, muss man nur aufs Wetter achten, so ungefähr. Und jetzt hätte man dann noch Hochwasser, was eine Einschränkung dieser Nutzung möglich ist. Und wie gesagt, je nachdem, was vorher da war, wenn man also schönen Acker hatte, ist der Ertrag deutlich höher und intensiver und auch der Wert ist höher als bei einem Grünland und zwar deutlich höher. Wenn man sagt, so jetzt machen wir einen Poller, dann heißt es, okay, dann sinkt der Wert des Grundstückes sowieso und man hat noch eine Nutzungseinschränkung. Aber es hilft ja nichts, wenn wir damit dann die Hochwasserschäden mit Milliardenkostenfolgen dann abmildern können. Ja, das ist die Abwägung, die getroffen werden muss und die letztendlich eine langfristige ist, die sich politisch nicht gut verkaufen lässt, aber sie ist dringend notwendig.
Okay, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich von allem was. Das heißt, wir brauchen natürliche Retentionsflächen, also mehr Auenwälder oder Auen generell, die wir zurückgewinnen müssen. An der Elbe sind es, glaube ich, 80-90%, die verloren gegangen sind in den letzten 100 Jahren. Wir brauchen wahrscheinlich auch solche Polder mehr. Mal die Größenordnung zu nennen. Momentan ist die Rede, dass wir dafür sorgen wollen, dass 33.000 Hektar Überflutungsfläche sozusagen geschaffen werden. Da sind wahrscheinlich vor allen Dingen Polder mit gemeint, vermute ich. Hört sich erstmal viel an?
Ich glaube, 2/3 sind tatsächlich als Polderflächen geplant. Ja.
Ja. Okay, 2/3 davon, das heißt 1/3 wären ja noch, dann wären es ja immer noch 10.000 Hektar natürliche Überflutungsflächen, das wäre ja toll, oder? Ja. Wir haben jetzt gerade mal an der Elbe 600 Hektar, also da könnten wir das Ganze noch 10, 20 Mal machen.
Ja. Ja, und dass wir da eine andere Vorgehensweise brauchen, zeigt halt auch die Praxis, die wir ja haben, dass man für solche Verfahren dann auch doch 10, 20 Jahre braucht, um so eine Deichrückverlegung hinzubekommen. Viele Verhandlungen, viel Genehmigung, viele Gespräche und das braucht einfach Zeit. Und wenn wir das in dem Tempo weitermachen, dann wird es wirklich noch sehr lange dauern.
Gut, aber ich meine, der Druck nimmt natürlich zu, nicht nur auf die Deiche, sondern auch auf das Handeln, weil je öfter solche Extremwetterereignisse eintreten, desto größer natürlich auch die Schmerzschwelle und der Druck, was tatsächlich auch zu tun. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Immer dann, wenn es eine Katastrophe gab, ist mal wieder ein bisschen was in Bewegung gekommen, aber letztendlich auch nicht genug, denke ich. Wir haben noch nicht über Deiche geredet. In Deutschland gibt es, glaube ich, 10.000 Kilometer Deiche. Da könnte man jetzt sagen, okay, dann machen wir die erstmal ein bisschen höher. Da ist aber ja auch immer die Thematik, ich mache den an einer Stelle höher, dann schwappt der Fluss an einer anderen Stelle weiter flussabwärts über den Deich und lässt dann quasi das flussabwärts gelegene Dorf oder die Stadt absaufen. Kann eigentlich auch nicht so die richtige Lösung sein, oder doch?
Also natürlich muss man darüber diskutieren können, ob an manchen Stellen eine Ertüchtigung der Deiche notwendig ist, vor allem um Siedlungsflächen zu schützen. Und dann muss das auch erfolgen, in Abstimmung mit den Unterliegern jeweils. Mhm. Das hast du völlig richtig bemerkt. Aber ich bin auch der Meinung, und ich glaube, da stehen wir auch nicht mit alleine da als Naturschutzverbände, dass es nicht sein kann, dass wir einfach nur stumpf in die Erhöhung von Hochwasserschutzdeichen investieren als Gesellschaft. Also ich kann nur noch mal betonen, naturbasierte Lösungen sind in Kombination mit technischen Maßnahmen wirklich das Mittel der Wahl. Und wie Stefan es gesagt hat, wir müssen jetzt anfangen. Natürlich wird der Handlungsdruck größer, je mehr passiert, aber es ist ja auch tragisch. Es verlieren immer mehr Menschen ihr Hab und Gut und ihr Leben. Und es reicht nicht, wenn wir darauf warten, dass es halt immer wieder passiert, bis es dann umgesetzt wird, sondern wir müssen jetzt anfangen, gegenzusteuern, damit es dann nicht so hart kommt, wie es halt kommen würde, wenn wir nicht agieren würden. Das ist wie mit der Klimakrise auch. Ja? Also die Physik ist halt nicht kompromissbereit. Und naturbasierte Lösungen wie auch Entsiedelungen, angepasste Bewirtschaftungen in der Landwirtschaft, Schwammkonzepte in Stadt und Land und so, die können schon viel tun, ohne dass man mit Angstbegriffen wie Enteignung kommen muss, was ja auch viele dann irgendwann fordern. Ja? Also und was ja auch theoretisch möglich wäre.
Na, theoretisch ist das möglich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Du heißt ja Van Treek, hört sich so ein bisschen niederländisch an, aber du bist nicht aus den Niederlanden. Aber Holland wird immer als Vorbild genannt, was das Management von Hochwasserschutz angeht. Nur ist Holland, liegt irgendwie ein Großteil des Landes unter dem Meeresspiegel. Da ist der Druck wahrscheinlich auch mal ein bisschen größer, das Ganze mal zu sichern. Da kommt dann die Überschwemmung möglicherweise auch mal von einer anderen Richtung, sprich vom Meer. Können wir von Holland was lernen?
Wir können auf jeden Fall von Holland was lernen. Also natürlich hat Holland auch extreme Kompetenzen im technischen Hochwasserschutz. Aber Holland bzw. die Niederlande sind auch sehr gut darin, Deiche rückzuverlegen und natürliche Versickerungsflächen und Retentionsflächen zu schaffen. In ganz großem Stil, mit ganz hervorragenden und präsentablen Erfolgen. Also da passieren Dinge einfach schneller, progressiver, ein bisschen dynamischer. Da können wir uns auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden.
Gut, dann gucken wir uns was ab bei den Holländern. Einen Punkt hätte ich noch. Wir haben jetzt ja auch verstanden, dass so eine Renaturierung und so ein Deichbau ganz schön kompliziert ist und da viele Dinge beachtet werden müssen. Ich habe jetzt mehrfach gelesen und gehört, dass es gar nicht so viele Leute gibt, die das können. Also könnte man eigentlich sagen, als Empfehlung, Leute, wenn ihr ein Studium anfangt, dann macht mal am besten Hydrologie. Da habt ihr auf jeden Fall in Zukunft was zu tun.
Ja, der Fachkräftemangel schlägt natürlich auch dazu. Und das ist auch einer der von Stefan, glaube ich, angesprochenen Punkte, warum es so lange dauert. Ja, also die Verfahren sind unglaublich kompliziert. Die notwendige Expertise ist oft in den Kommunen nicht vorhanden. Vor allem, wenn es kleine Kommunen sind, in denen dann ein Mensch in Personalunion Hochwasserschutz, Naturschutz und vielleicht noch Tiefbau gleichzeitig umsetzen muss. Da stößt man einfach auch personell auf Grenzen. Und wir sehen es auch in der Umsetzung von anderen europäischen und nationalen Gesetzen so, dass einfach das Personal und die Expertise fehlt. Also klar, wir brauchen da Impulse, damit in die richtige Richtung ausgebildet wird und damit wir diesen Herausforderungen in Zukunft auch gewachsen sein können.
Deichbauer scheint offenbar ein Beruf mit Zukunft zu sein oder Hydrologe oder was es noch so an Jobprofilen gibt. Das vielleicht als kleine Empfehlung am Rande. Noch eine letzte Frage. Brauchen wir sowas wie ein Beschleunigungsgesetz? Da sind ja Naturschützer immer eher skeptisch, weil die wollen lieber dreimal drauf gucken, bevor man irgendwas kaputt macht, sei es jetzt der Ausbau von Windkraftanlagen oder ähnlichen Geschichten. Brauchen wir so eine Art Beschleunigungsgesetz für den Hochwasserschutz?
Das ist eine gute Frage. Wir brauchen ein Beschleunigungsgesetz für die Natur. Das auf jeden Fall, weil wir jetzt ein Beschleunigungsgesetz für Infrastruktur haben, das was entsprechende Folgen hat für die Natur. Ist natürlich eine Gleichsetzung dann mit der Natur eigentlich gegeben. War auch mal angedacht in der Politik, ist dann aber nicht durchgekommen und an den Widerständen von der Wirtschafts- und Finanzseite letztendlich gescheitert. Das wäre sozusagen die Blaupause zu sagen, wenn ich Schäden anrichte, dann muss ich auch entsprechend beschleunigen. Ich glaube, vielleicht ist der Druck noch nicht groß genug, was Hochwasserschutz angeht, um zu sagen, wir müssen jetzt sofort handeln und deswegen brauchen wir ein Beschleunigungsgesetz. Vielleicht ist das in 5 oder 10 Jahren anders. Dann könnte ich mir vorstellen, dass so eine Gesetzgebung auch gesellschaftlich akzeptiert wird.
Also habe ich das richtig verstanden? Beschleunigungsgesetz für die Natur heißt Beschleunigungsgesetz für die Renaturierung.
Das heißt für die Renaturierung,
also genau. Nicht für die Natur, ja. Sondern sozusagen sie wieder zu reparieren und die Verantwortlichen an der Naturzerstörung letztendlich auch in die Pflicht zu nehmen.
Ja, beziehungsweise zu kompensieren. Ja, die Infrastruktur wird ausgebaut, Punkt. Und sie wird Schäden verursachen, die werden wir nicht alle vermeiden können. Aber um sie zu kompensieren, um sie auszugleichen, brauchen wir eine Beschleunigung für die Natur in der Renaturierung, damit wir das dann wieder im Gleichgewicht kriegen. Weil wir haben ja eine Zwillingskrise, Klima und Biodiversität. Ja, das ist so, das wird immer gern vergessen. Klimaschutz steht immer sehr weit oben und sehr präsent. Aber wir haben einen sehr großen Artenschwund weltweit und da müssen wir auch dringend was gegen tun, auch hier in Deutschland. Deswegen muss man beide Krisen gleichzeitig beheben.
Gut, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Vor uns die Sintflut. Eine Arche bauen wird diesmal wohl nicht reichen. Die globale Durchschnittstemperatur hat im 12. Monat in Folge einen Rekordwert erreicht. Da ist es eigentlich keine Frage, ob die nächste Jahrhundertflut in unsere Wohnzimmer schwappt, sondern wann. Den Treibhausgasausstoß so schnell und so weit wie möglich zurückzufahren, bleibt daher Priorität Nummer 1. Aber selbst das wird nicht reichen. Die Schäden sind auch eine Folge einer über Generationen verfehlten Landnutzung, die sich in Zeiten der Klimakrise rächt. Wir müssen das Wasser in die Landschaft bringen, das heißt Flüsse und Moore renaturieren und Flächen entsiegeln. Und wo das nicht geht, brauchen wir technische Lösungen, etwa bessere Deiche oder angepasstes Bauen. Für viele wird das ein schmerzhafter Prozess, denn nicht jedes zerstörte Gebäude sollte nach der Katastrophe wieder aufgebaut werden, nur um bei der nächsten Welle erneut unter Wasser zu stehen. Natürlich muss in diesem Zusammenhang über Versicherungen und Entschädigungen geredet werden. Es bleibt also viel zu tun und wie so oft, je schneller wir handeln, desto glimpflicher können wir davonkommen. Das war's in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.